SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Michael Kloss hat in der Corona-Pandemie seine ganz eigenen und durchaus dramatischen Erfahrungen gemacht. Kloss arbeitet im Klinikum Stuttgart und betreut schwer und schwerstkranke Covid-19-Patienten und ihre Angehörigen. Für ihn hilfreich ist dabei der Umstand, dass er seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Kriseninterventionsteam der Johanniter in Stuttgart arbeitet.
Wie wir damit umgehen, ist, dass eben sich eine Verbindung aufgebaut hat zu den Patienten. Die Patienten sind über Wochen, manchmal Monate auf der Station und wir haben jeden Tag Kontakt zu denen und kümmern uns um sie, die Pflegekräfte, ganz intensiv. Sie haben übrigens in ihrer Ankündigung geschrieben, ich hätte einen der härtesten Jobs. Ich würde es gern korrigieren.
Weil?
Das ist tatsächlich die Pflege. Die Pflegekräfte, die sind diejenigen, die den härtesten Job bei uns haben. Das muss man einfach mal erlebt haben, was dort stattfindet, dass Menschen sich jeden Tag auf den Weg machen, wildfremde Menschen zu pflegen, sich einzusetzen für sie.
Ja. Große physische und große psychische Belastung.
Ja, die Belastung, die physische Belastung ist sehr, sehr stark und die psychische natürlich auch, weil eben die Patienten sehr, sehr lange da sind. Es baut sich irgendwie eine Verbindung auf und dann ist es eben so, dass eben dann doch jemand sterben muss. Und
diejenigen, die dann sterben, Herr Kloss, sterben die im Zustand tiefer Bewusstlosigkeit, weil sie im künstlichen Koma sind?
In der Regel schon, ja. Also die allermeisten sind in einer Narkose und sind stark invasiv beatmet. Das heißt, die Maschinen laufen auf Anschlag.
Sterben die allein oder kommt da ein Angehöriger oder mehrere Angehörige dazu, um denjenigen oder diejenige beim Sterben zu begleiten?
Die Regelung zur Corona-Zeit ist gewesen tatsächlich, dass wir für genau diesen Augenblick Angehörige einbestellen durften. Einen Angehörigen mit einer Begleitperson, das haben wir immer so gemacht, dass automatisch dann zwei Personen kommen konnten für diesen Moment. Manchmal konnte das Sterben dann eben sogar noch hinausgezögert werden durch besondere Kreislaufunterstützung, sodass die Angehörigen wenigstens noch dann in diesem Augenblick dabei sein können.
Sind das die emotional härtesten Momente auch in Ihrem Job?
Der Moment, in dem die Angehörigen auf unsere Station kommen, mit Schutzkleidung ausgerüstet werden und dann an das Bett des Patienten, der Patientin treten und dann ihre Angehörigen das erste Mal nach Wochen wiedergesehen haben. Wie sich die körperlich verändert haben, der Zustand einer Intensivbehandlung, das ist für viele sehr, sehr erschreckend, aber gepaart dann eben auch mit der Situation, auch dass derjenige jetzt gleich sterben wird.
Wenn Sie sagen, Patienten und Patientinnen liegen über Wochen und Monate auf einer Station, da baut sich auch eine persönliche Verbindung auf. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger empfinden den Tod dann auch als eine persönliche Niederlage?
Ja, vielleicht eine Niederlage, weil es
ein Scheitern,
was jeder Einzelne empfindet, ich kann es nicht sagen. Aber jeder, der dort arbeitet, hat immer das Ziel, dass ein Patient die Station lebendig verlässt und geheilt ist. Es geht ums Heilen. Und wenn es nicht möglich war, das zu tun, also und einfach höhere Gesetze dann gegriffen haben, dann ist es vielleicht auch ein Scheitern, ja.
Der 25. Dezember 2020 war der härteste Arbeitstag im Leben des Michael Kloss. Es war Weihnachten, es starben Menschen auf der Intensivstation des Stuttgarter Klinikums und Michael Kloss war derjenige, der als Patientenbetreuer den Kontakt zu den Angehörigen gehalten hat.
Wenn ich mich da rein denke, wie es den Angehörigen zu Hause geht, wenn sie wissen, der ein ganz naher Angehöriger ist auf einer Intensivstation, da geht es um das Leben. Die sind in akuter Lebensgefahr ganz häufig. Und dann nicht zu ihnen zu dürfen. Es gibt einfach die Regel, dass es ein Besuchsverbot gibt und die Angehörigen sind darauf angewiesen, was wir ihnen mitteilen.
Macht diese Regel Sinn? Aus Ihrer Sicht?
Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Macht sie Sinn, macht sie keinen Sinn? Natürlich wollen wir vermeiden, dass Eintragungen ins Klinikum stattfinden. Wir müssen Patienten, die auf den Stationen sind, die sich nicht selbst schützen können, die vertrauen uns, dass wir sie schützen. Dem müssen wir gerecht werden. Andererseits wollen wir natürlich auch noch nicht die Angehörigen auch noch mit
infizieren. Wie bauen Sie zu diesen Angehörigen den Kontakt auf? Wie kriegen Sie da eine Atmosphäre hin, dass die Ihnen auch vertrauen?
Ja, sie sollen uns vertrauen, dass wir regelmäßig Kontakt zu ihnen aufnehmen. Täglich, das ist ein festes Versprechen, rufen wir sie an. Täglich einmal informieren wir sie über den Verlauf. Auch eine Person wird angerufen von uns und diese Person verteilt das dann auch im Familienkreis. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen das schaffen, jeden Tag jeden anzurufen. Dann hat man ein Vertrauen, wir geben dann alle Informationen.
Ja. Dann haben die aber sehr detaillierte Fragen, vermute ich mal, und Sie sind kein Arzt.
Ja, ja. Also ich werde jeden Tag ja gebrieft von den Ärzten, um was es geht. Manchmal muss ich dann eben nebenbei auch mal schauen oder nachfragen, was ist denn dann jetzt nochmal dieser neue Begriff, den ich noch nie gehört habe. Und wenn die Ärzte es mir zutrauen, dass ich es den Angehörigen erklären kann, dann machen wir das auch so. Ansonsten gibt es ein Arztgespräch, wird das Telefonat von einem Arzt geführt, wenn es zum Beispiel eine ganz neue Entwicklung gibt.
Was machen Sie, wenn die Angehörigen wissen wollen, welche Medikamente genau ihr Angehöriger bekommt?
Ja, das ist immer eine Gratwanderung. Häufig neigen die Angehörigen dann dazu, sich zu informieren, was ist das für ein Medikament, und sehen dann häufig die Nebenwirkungen und denken, oh je, was passiert jetzt gerade mit Oma, Opa oder wer auch immer. Deswegen sind wir da sehr zurückhaltend mit der Nennung von den Medikamenten.
Sind Ihnen auch schon Fälle passiert oder Kontakte passiert, wo für Sie eigentlich klar war, mit dem am anderen Ende der Leitung kann ich eigentlich nicht wirklich?
Bisher ist das ganz, ganz selten passiert. Es gibt Situationen, wo beispielsweise auf der anderen Seite ein Arzt beispielsweise ist, der sich damit auskennt, der stellt ganz andere Fragen, und dann wird die Angehörigenkommunikation durch einen Arzt durchgeführt, weil die auf einer ganz anderen Ebene miteinander sprechen. Da kann ich nicht mithalten.
Am Ende einer Behandlung gibt es dann nochmal einen Abschlusskontakt zu den Angehörigen?
Das ist quasi der letzte Kontakt, dass wir die Angehörigen darüber informieren. Es geht in die Reha. Meistens ist es ganz, ganz kurzfristig. Die Zusagen der Reha-Kliniken sind dann immer ganz kurzfristig. Wir teilen das mit und dann ist in der Regel auch der Kontakt beendet.
Professor Klaus Dörre war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, Wirtschafts- und Industriesoziologe an der Universität Jena und Autor des Buchs Abschied von Kohle und Auto. Darin geht es um die Automobilindustrie, um die extremen neuen Herausforderungen und um diejenigen, die eine komplett andere Mobilität wollen.
Also zunächst mal ist es so, dass die Fridays-Bewegung natürlich mit ihren Forderungen nach radikalem Klimaschutz, entsprechender Dramatisierung von vielen in den Carbonbranchen, Autozulieferer, Energiesektor als Bedrohung wahrgenommen werden. Nicht? Also da fürchtet man einfach um die Arbeitsplätze und da werden dann Feindbilder erzeugt. Nicht? Und das wird auch auf die Grüne Partei natürlich übertragen.
Ja. Wobei das ja die Wissenschaft durchaus auch kritisch hinterfragt, die Forderungen der Klimaaktivisten. Werden Fahrzeuge so schnell dafür geeignet sein, ohne CO2-Ausstoß zu fahren? Ob das technisch möglich ist? Um diese Frage kümmern sich die jungen Aktivisten nicht. Das ist vielfach auch zu hören. Erleben Sie das?
Ja, aber ich würde es nochmal deutlich differenzieren. Also ich durfte selbst bei der Gründung von Students for Future in Leipzig dabei sein. Das war eine Stimmung, wie ich die zuletzt kurz nach 68 erlebt habe. Ja, also 1500 Studierende drängten sich noch vor dem Audi Max, alle wollten dabei sein. Aber der interessante Punkt war, der Star der Veranstaltung war der Betriebsratsvorsitzende öffentlicher Personennahverkehr.
Wurde er denn zum Star?
Ja, ich hatte in meinem Referat unvorsichtigerweise gefordert, kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr für kleine Portemonnaies, nicht? Studierende und so weiter. Und dann hat er eine Rede gehalten und hat gesagt, schön und gut, Dörre, was du da sagst, aber hast du mal überlegt, was das für unsere Arbeitsplätze bedeutet? Und dann hat er aber nicht die Schlussfolgerung gezogen, alles Quatsch, was du gesagt hast, sondern er hat appelliert an die 1500 Anwesenden, helft uns bei der nächsten Tarifrunde.
Nur ist das ja so ein gutes Beispiel, diese Vorstellung von Klimaaktivisten oder auch ihre Vorstellung in dem Fall und von politischer Realität, die liegen häufig ganz weit auseinander. Also was tun?
Das stimmt, aber im Grunde war das so ein kleines Beispiel dafür, dass es so etwas geben muss wie einen Labour-Turn in den ökologischen Bewegungen. Also man kann ökologische Nachhaltigkeit nicht durchsetzen, ohne die soziale Frage mit zu beantworten. Arbeitsplätze, Lohngerechtigkeit und so weiter. Aber umgekehrt brauchen wir natürlich auch sowas wie einen Climate-Turn, einen ökologischen Turn in den Gewerkschaften. Ja? Und da müssen sich neue Allianzen bilden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Nicht?
Wie können denn diese Allianzen aussehen? Denn im Augenblick haben wir ganz klar den Eindruck, das trägt alles eher zu einer Spaltung der Gesellschaft bei.
Ja, aber gerade dieses Leipziger Beispiel, da haben sich aus der Studentenvollversammlung raus in 25 Städten Aktionskomitees gebildet, die Verdi unterstützt haben, die zuständige Gewerkschaft, in der Tarifrunde für den öffentlichen Personennahverkehr. Nicht? Und Verdi hat diese Tarifrunde angelegt als eine Klimaschutzrunde. Und da haben wir solche Bündnisse. Ne? Und ich glaube, wenn man das Trennende beiseite lässt und das gemeinsam in den Vordergrund stellt, alle wollen Klimaziele erreichen, dann gibt es schon Möglichkeiten für solche neuen Allianzen.
Ist das eine schöne Utopie, auch wenn Sie jetzt 25 Städte benennen können?
Ja. Das ist auch eine schöne Utopie, aber ohne Utopien geht's nicht. Ja, also bis 2050 muss die Wirtschaft carbonfrei sein. Wenn man da keine Utopien hat, dann können wir auch gleich einpacken.
Bei Daniel Janet dreht sich beruflich fast alles um den Hund. Bei der Bundeswehr bildete Janet Sprengstoffhunde aus. Heute arbeitet er mit seinen Hunden für Polizei und Sicherheitsdienste. Und sein neuer Auftrag ist ein besonders delikater. Janet bildet zwei Hunde aus, die am Flughafen bei ankommenden Passagieren das Coronavirus erschnüffeln sollen.
Die Proben sind durch die Universitätsklinik, mit der wir zusammenarbeiten, inaktiviert. Das heißt, für mich ist das unproblematisch. Also ich würde sie natürlich nicht in die Hand nehmen.
Die Frage ist halt, was heißt inaktiviert? Weil der Hund riecht es ja trotzdem. Also so inaktiv können sie ja dann doch nicht sein.
Also zumindest ist das die Aussage, die wir haben, dass die Proben inaktiv sind und ich mich damit nicht anstecken kann. Und da bin ich blauäugig und gutgläubig und das reicht mir.
Wie ist es bei so einem Thema? Sie haben ja keine Erfahrungswerte. Bei Sprengstoff haben Sie das. Da müssen Sie sich jetzt auf wirklich Neuland begeben. Was sind da die größten Herausforderungen?
Ja, die größte Herausforderung, ich glaube, für jeden Hundeführer, der mit Sprengstoff oder Rauschgift oder wo auch immer mitgearbeitet hat, ist einfach, dass man das nicht greifbar hat, was der Hund da anzeigen soll. Also man sieht in der Ausbildung und auch in den Tests, dass die Hunde das differenzieren können, dass die das anzeigen können, aber für mich ist es nicht greifbar. Das heißt, ich habe ein Röhrchen, wo drauf steht, das ist positiv, und ich habe ein Röhrchen, wo drauf steht, das ist negativ, und ich habe leere Röhrchen, und dann muss ich mich zu 100% darauf verlassen, dass das wirklich so ist.
Jetzt war das in der SWR-Dokumentation ganz spannend zu verfolgen, wie die Hunde unterschiedlich darauf reagieren. Sie waren da mit Rebell und Drago im Einsatz und einer war dann sehr nervös. Woran lag das?
Das war der Rebell, der so nervös war, und das war, weil wir den in einer Nacht- und Nebelaktion quasi auf einen zweiten Hundeführer, den Herrn Holtmann, umgestellt haben. Das Kamerateam dabei war, das waren dann auch so Lessons learned, die wir mitgenommen haben. Also beim scharfen Test wird das nicht mehr passieren, dass wir da so Faktoren mit reinnehmen. Und ja, da war er halt ein bisschen nervös und ein bisschen an der Grenze. Und jetzt führe ich den wieder. Der ist also eigentlich die ganze Zeit seines Lebens bei mir und hat zu mir dadurch eine bessere Bindung. Das heißt also nicht, dass der Holtmann dann nicht in der Lage zu ist. Ganz im Gegenteil. Sondern der hat einfach nicht die Bindung zu dem Hund, wie ich die habe. Und durch die Bindung, die ich zu ihm habe, kann ich halt das ein oder andere Problemchen, was er hat, überspielen.
Wenn wir jetzt das Ganze mal weiterdenken und es kommt dazu, dass diese Tests durchgeführt werden können, wo sollen die Hunde dann im Einsatz sein?
Und die Einsatzszenarien, die sind unbeschränkt. Also wir könnten für große Firmen die Mitarbeiter testen, wir könnten Konzerte den Eingang testen, wir könnten Flugzeuge, also sowohl Incoming als auch die rausgehenden Flugzeuge kontrollieren, also die Passagiere kontrollieren.
Also das heißt, es soll die eigentliche Testpflicht dann wegfallen, damit die Hunde zum Einsatz kommen, oder? Weil man muss ja einen Effekt haben, man muss ja irgendwas sich auch sparen können.
Genau, wir müssten halt mit der Regierung zusammen halt eine Zertifizierung haben, sodass wir sagen können, okay, das Urteil des Hundeteams, des Hundes, zählt wie ein Test, positiv oder negativ.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Christoph Kneer ist Sportjournalist und schreibt für die Süddeutsche Zeitung in München vor allem über Fußball. Seit langem begleitet er die deutsche Fußballnationalmannschaft, so auch bei dieser Europameisterschaft, die aus zwei Gründen sehr speziell werden wird. Zum einen finden die Spiele in halb Europa statt, zum anderen gibt es da immer noch Corona.
Das Schicksal, was uns in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen drohen wird, man wird sich dann halt von zu Hause oder aus der Redaktion in irgendwelche Kanäle einwählen, um dort mit den Menschen zu kommunizieren. Also man muss jetzt da nicht mehr sozusagen täglich vor Ort sein. Man muss jetzt für sich selber eine Balance finden, wie oft bin ich da, wie oft bin ich nicht da. Das ist für uns alle was völlig Neues, diesen Erfahrungswert gibt es einfach nicht.
Aber hat vielleicht auch Vorteile. Also ich habe nie die Kollegen vom Fernsehen beneidet, die dann vor irgendwelchen verschlossenen Türen standen und über die Nationalmannschaft irgendwas erzählen sollten. Ja. Und, ja.
Das Wetter interpretieren und die Farbe der Außenfassade, das ist nicht so einfach und das muss man eigentlich fast eher bewundern.
Ja. Ja. Also der Plan für die nächsten drei Spiele ist insofern klar. Dreimal spielt Vorrunde die deutsche Mannschaft in München.
Ja.
Damit ist auch für Sie klar, was passiert? Ins Stadion kommen Sie rein?
Ins Stadion kommt man, also, aber man kommt natürlich in einem weit geringeren Kontingent. Also normalerweise sitzen große Zeitungen natürlich mit 3-4 Menschen da im Stadion, um dann Seiten zu füllen, sowohl online wie auch gut, im guten alten Print. Aber im Moment wird es so ein Menschen wohl pro Redaktion da rein spielen.
Haben Sie sich schon aufgeteilt?
Ja, wir sind gerade dabei. Macht? Wir sind gerade dabei, ja.
Okay.
Aber ja auch mit, die UEFA macht dann ja auch Pläne. Man ist da ja sozusagen in Gottes Hand. Man stellt eine Anforderung und muss dann schauen, ob die UEFA einen akzeptiert.
Also ich weiß von unseren Sportkollegen, Hörfunk wie Fernsehen, dass die nicht wissen, wie es dann entsprechend weitergeht, wo man hinfahren kann, wo nicht. Also bei Ihnen wird es nicht sehr viel anders sein.
Das sind ja zwei Sachen, die an diesem Turnier völlig neu sind. Das erste ist dieses sogenannte Quer durch Europa-Turnier, das man überhaupt nicht abschätzen kann. Das gab es ja auch wirklich noch nie, wo man dann hinkommt. Und die Pandemie erschwert es natürlich, weil man natürlich gar nicht weiß, wenn man jetzt im Viertelfinale oder im Achtelfinale könnte es London sein, dann weiß man ja gar nicht, was ist jetzt in London. Wenn ich da jetzt zu diesem Turnier, zu diesem Spiel fahre, bin ich dann für alle weiteren Spiele gesperrt, weil ich in einer Quarantäne sitze oder vielleicht auch nicht oder vielleicht auch doch. Ja. Das ist völlig offen und ich glaube, dass wir noch nie so sehr von der Hand in den Mund geplant haben wie diesmal und es geht aber auch gar nicht anders.
Wie ist es eigentlich mit den Zuschauern? Gibt es da jetzt eine einheitliche Regelung?
Ja, es gibt inzwischen klare Zahlen, in welcher Stadt wie viele Leute rein dürfen. Aber das sind nicht immer die gleichen Zahlen. Also in St. Petersburg zum Beispiel wird es ein volles Stadion geben, während in München halt diese berühmten 14.000 ins Stadion dürfen.
Ja, und Kontrolle dann täglich, was Corona angeht, die Testung?
Also wir Reporter auf jeden Fall täglich. Wenn man in Herzogenaurach im berühmten sich befindet, dann muss man einmal den berühmten PCR-Test mitbringen und dann täglich sich schnell testen lassen. Sobald man es aber wagt, die Blase Herzogenaurach zu verlassen, um nach München oder sonst wohin auszubüchsen, braucht man wieder einen neuen PCR-Test, um wieder anreisen zu dürfen.
Also in der Summe absolutes Neuland für Sie und für die Kolleginnen.
Es ist völliges Neuland und es könnte schon sein, dass es ein bisschen ein anderes Turnier wird, wo man mehr am Computer und mehr am Telefon sitzt, um mit Leuten zu sprechen.
Die Hansi Flick Story, so heißt ganz aktuell das Buch, das der SZ-Sportjournalist und Fußballreporter Christoph Knäher über jenen Mann geschrieben hat, der eine genauso späte wie denkwürdige Trainerkarriere gemacht hat. Hansi Flick galt lange als die ideale Nummer 2, kompetent und freundlich und bescheiden und ganz sicher keiner für die allererste Reihe.
Die Idee war, dass man eben dieses Märchen erzählt in dem Moment, als er Cheftrainer, also Übergangstrainer werden durfte und dann innerhalb von 36 Spielen und nur 9 Monaten plötzlich zum Welttrainer wurde. Das ist ja eine Entwicklung, die niemand voraussehen konnte. Und das Buch beschränkt sich im Grunde auf diesen kurzen, kompakten Zeitraum.
Wie hat er reagiert, Hansi Flick, als er erfahren hat, dass Sie das Buch machen?
Ja, also ich glaube nicht, dass er Jubelsprünge gemacht hat, aber ich glaube, sagen zu können, dass wir uns gut genug kennen, dass er wusste, das ist jetzt kein Freund, der das schreibt, aber da wird auch kein Schindluder getrieben.
Also gut genug kennen heißt, es gibt eine Form von Vertrauen, Vertrauensverhältnis und gleichwohl auch eine professionelle Distanz.
Genau, also es gibt ein Vertrauensverhältnis, in dem aber immer klar ist, dass wir an den unterschiedlichen Ecken des Schreibtisches sitzen und wo auch immer klar ist, dass der andere automatisch ein bisschen was zurückhalten muss und nicht aufmachen kann. Okay. Das bringt der Job mit sich.
Von wem haben Sie am meisten über Hansi Flick erfahren?
Ich glaube von den Spielern. Also am meisten habe ich zum Beispiel von einem, wie Hansi Flick im Übrigen auch, gerne unterschätzten Menschen erfahren, nämlich von Miroslav Klose, der, glaube ich, auf einem relativ ähnlichen Weg ist wie der Hansi Flick. Also beim Flick hat man ja auch gesagt, wie soll so ein stiller, braver Harmoniker jemals so ein Haifischbecken durchschwimmen und so eine Mannschaft straff führen können. Und bei Miro Klose ist es ja auch so, dass der, wenn der spricht, ganz leise spricht und so ein bisschen so gar nicht so anguckt. Aber der hat sich unglaublich gestrafft über all die Jahre, auch mit seiner Auslandserfahrung. Und der ist jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Der will ja auch Trainer werden oder ist ja auch Trainer inzwischen. Und ich könnte mir einen ähnlichen Weg vorstellen.
Und hat auch Klose den FC Bayern München verlassen mit der bemerkenswerten Ansage, über meinen Karriereweg entscheide immer noch ich.
Ja, und das ist tatsächlich sowas, wo man dann merkt, dass da ein durchaus ein straffer und klarer Mensch hinter diesem vermeintlich blassen Klose steckt. Und das sind natürlich führt auch so ein bisschen rein in die Zerwürfnisse, die es beim FC Bayern damals gab, okay, denen man schon so ein bisschen zuletzt in Fraktionen aufteilen konnte. Und der Miro Klose gehört mit Sicherheit zur Hansi Flick-Fraktion.
Dann gibt es die Fraktion, ich weiß gar nicht, ob er so stark ist, dass er eine eigene Fraktion anführt, jedenfalls den Sportdirektor Hasan Salihamidžić, der im Konflikt mit Hansi Flick welche Rolle gespielt hat?
Das hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt und die, sagen wir mal, die Hoeneß-Salihamidžić-Fraktion stellt es quasi so dar, dass ihr missfallen hat, dass der Trainer Flick so offensiv in die Personalpolitik hineingeredet hat, das auch über die Medien gemacht hat, ohne den Verein darüber zu informieren. Und so hat sich dann so langsam entwickelt und am Ende war einfach gegenseitig kein Vertrauen mehr da.
Die Gegner von Salihamidžić haben immer auch öffentlich dann lanciert, er sei eigentlich mit seinem Job überfordert. Ist er das aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, das steht uns jetzt nicht zu, das so von außen zu betrachten. Wir sind nicht auf den Fluren oder selten auf den Fluren. Man kann es nicht wirklich beurteilen. Was wir machen können, ist uns die Transferbilanz anzuschauen. Die Fraktion Hoeneß feiert die Transferbilanz von Salihamidžić. Ich glaube, man muss sie schon ein bisschen kritisch angucken.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Jetzt mit Nicole Köster und mit Michael Schäffer. Schäffer ist Universitätsprofessor in Tübingen, Chefarzt am Stuttgarter Marienhospital. Und er gilt mit seinen mehr als 10.000 Operationen als Koryphäe auf dem Gebiet der Bauch- und Tumorchirurgie. Als er in dieser Woche bei uns war, ging es erstmal um unser Innenleben.
Das Zwerchfell ist Teil des Schließmuskels zwischen Speiseröhre und Magen. Und das wiederum ist wichtig, damit keine Säure zurück in die Speiseröhre fließt. Also der sogenannte Reflux. Und was wir spüren, ist Sodbrennen.
Sie beschreiben das so schön mit einem Bild wie beim Motor, der Kolben beim Zylinder.
Ganz genau. Das Zwerchfell ist ja eigentlich unser wichtigster Atemmuskel. Der Brustkorb steht normalerweise unter Unterdruck. Und wenn das Zwerchfell sich zusammenzieht, dann vergrößert sich wie bei einem Kolben der Raum im Brustkorb und die Lunge dehnt sich aus und wir atmen ein. Das ist die wichtigste Funktion vom Zwerchfell. Aber eben auch für den Schließmuskel. Wenn dieser Schließmuskel nicht richtig funktioniert, dann kommt es zu Sodbrennen.
Das Thema Sodbrennen, Magen ganz allgemein und Reizdarm und Reizmagen beschäftigt die SWR1-Hörerinnen und Hörer immens. Wir gehen schon mal die ersten Fragen an. Fabian Ziegelbauer fragt, nochmal zurück zum Reizdarmsyndrom. Welche Behandlung hilft denn da wirklich?
Also beim Reizdarm ist es tatsächlich wichtig, dass wir die Lebensumstände ändern und dass wir diesen Psychostress abbauen. Also Entspannungsübungen oder auch Veränderungen im Lebensstil. Wir sollen uns gesund ernähren, wir sollen Sport machen, wir sollen Probleme aufarbeiten im privaten und im beruflichen Umfeld. Das ist sicherlich ganz entscheidend. Das ist in der Regel ja Psyche, die auf den Magen schlägt und entsprechend müssen wir das angehen. Wenn man damit nicht weiterkommt, das ist natürlich manchmal auch einfacher gesagt als getan.
Nachfrage von Heike Krakow. Nach Jahren des Sodbrennens wurde bei mir ein 10 cm Zwergfellriss festgestellt. Hat unterschiedliche Empfehlungen bekommen. Einmal Schnitt über den Bauchraum, dann eine andere Methode. Was empfehlen Sie?
Also meistens geht ein Sodbrennen mit einem Zwergfellbruch einher. Also das ist zunächst mal normal. Und wenn wir das heute operieren, meistens bekommen die Patienten ja mit Sodbrennen zunächst Medikamente verschrieben. Das ist auch vernünftig. Nur wenn diese Medikamente nicht ausreichend wirksam sind und Lebensqualität ist das entscheidende Argument bei der Behandlung von Sodbrennen. Also wenn die Lebensqualität nicht vollständig wiederhergestellt werden kann, dann kommt tatsächlich die Chirurgie ins Spiel. Und dann können wir auch die Ursache beheben. Und die Ursache ist in großen Maße eben tatsächlich dieser Zwerchfellbruch. Und bei unserem Zuschauer oder Zuhörer ist dieser Zwerchfellbruch offensichtlich sehr, sehr groß. Und hier muss man sehen, 10 Zentimeter ist schon ein Wort. Und hier muss man jetzt sehen, wie man diesen Zwerchfellbruch auch tatsächlich verschließen kann. Und meistens wird die Operation heute minimal invasiv, also laparoskopisch durchgeführt, durch nur sehr kleine Schnitte. Und wir versuchen dann, diesen Zwerchfellbruch zu vernähen, in seltenen Fällen auch mit einem künstlichen Netz zu verstärken. Und nur ganz, ganz selten ist heute noch ein großer Bauchschnitt notwendig, um das tatsächlich zu verschließen.
Das Erste, was bei Sodbrennen genommen wird, sind ja meistens erstmal Säurehemmer. Wie effektiv sind die denn?
Also Säurehemmer sind in den allermeisten Fällen sehr effektiv. Die Ursache ist tatsächlich zurückfließende Säure und wenn wir die blockieren, und das schaffen diese Medikamente eigentlich auch sehr gut, dann ist den meisten Menschen damit auch geholfen.
Jeder Magen hat seinen Reiz. Das ist der ironisch gedrechselte Titel eines Buchs, das der Stuttgarter Mediziner und Bauchchirurg Professor Michael Schäffer geschrieben hat. Schäffer ist ein extrem erfahrener Chirurg und hat auch immer wieder Menschen auf dem OP-Tisch, die er aus Gewichtsgründen operieren muss. Michael Schäffer war am Donnerstag Leutegast von Nicole Köster.
Es ist tatsächlich so, dass für ganz besonders dicke Patienten die Operation die letzte Option ist. Für den normal Übergewichtigen spielt das natürlich überhaupt keine Rolle. Wir reden von schwerer Adipositas, also dort, wo die Chirurgie ihren Platz hat, immer erst dann, wenn Patienten bei einer durchschnittlichen Körpergröße, vielleicht von 1,78 zum Beispiel, wenn diese Patienten etwa ein Übergewicht von 40 bis 50 Kilo haben. Wir reden also nicht von dem Wohlstandsbauch oder wenn jemand 10 oder 20 Kilo hat, was im Zweifel natürlich auch schon eine Menge ist. Aber hier ist natürlich Lifestyle gefragt. Das heißt, die Diäten, da gibt es unterschiedlichste Formen, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber bei den ganz besonders Adipösen, da spielt die Chirurgie eine Rolle. Und zwar deshalb, weil man heute weiß, dass bei Patienten, die mal 40, 50 Kilo zu viel haben, dass bei diesen Patienten in aller Regel der Zug abgefahren ist. Nur etwa 5% dieser Patienten schaffen das jemals, dauerhaft von diesem Gewicht wieder runterzukommen, ohne Operation.
Die Kilos kommen wahrscheinlich schneller drauf, als dass sie wieder runtergehen. Nur die Frage ist, welche Risiken stecken in so einer Operation?
Diese Operation ist heutzutage eigentlich sehr, sehr sicher. Sodass das OP-Risiko eigentlich nicht mehr das große Thema ist. Sondern man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass eine Magenverkleinerung, auch wenn gewünscht, aber auch eine Einschränkung in der Lebensqualität ist.
Inwiefern?
Zunächst einmal, weil man eben nur noch sehr, sehr kleine Portionen essen kann. Und manch einer zieht natürlich auch sein tägliches Glücksgefühl aus dem Essen. Und wenn er das dann plötzlich nicht mehr kann, dann kann es auch psychisch manchmal schwierig werden. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Die Selbstmordrate steigt im schlimmsten Fall ein bisschen bei instabilen Persönlichkeiten. Deshalb schicken wir jeden Patienten vor der OP zum Psychologen.
Das ist ganz wichtig, die Patientinnen und Patienten darauf auch vorab vorzubereiten, was dann passieren kann. Welche Folgen kann es denn noch haben? Auch positive Folgen natürlich.
Also positive Folgen hat das auf jeden Fall, weil wir behandeln ja eigentlich nicht das Übergewicht an sich, also es ist keine ästhetische Operation, sondern wir wollen die Begleiterkrankung behandeln. Und die allermeisten Patienten, die so stark übergewichtig sind, bekommen Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung. Und das wiederum schränkt die Lebenserwartung ein. Wir wissen, dass Patienten mit so starkem Übergewicht verlieren 20 Jahre ihrer Lebenszeit. Und die positiven Effekte sind natürlich auch psychologischer Art, nicht? Der sogenannte Beziehungsstatuswechsel ist ein großes Thema. Wir wissen, dass Patienten, die operiert sind, da steigt die Scheidungsrate, aber auch die Rate derer, die eine neue Beziehung eingehen. Das heißt also, das Selbstwertgefühl steigt und man möchte was verändern, hoffentlich zum Positiven.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.